Die berichtete mir dann eben, dass sie sich am Vormittag bei einem Heilpraktiker mit einem Filler, einem Hyaluronsäure-Filler, die Lippe hatte, also Lippen aufspritzen, sagt man, ne? Wollte ein bisschen mehr Volumen haben. Sie hatte, als sie bei mir jetzt war, schon an der Oberlippe eine Blauverfärbung, die auch so ein bisschen übers Lippenrot nach außen gestrahlt hat. Sie hat es beschrieben wie so einen brennenden Schmerz, stechenden Schmerz, der sich auch intensiviert hatte. Also das war kurz nach der Behandlung losgegangen und der auch einfach nicht nachgelassen hat.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Florian Sandweg, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Rosenheim in Oberbayern. Sein Vater ist Neurologe und Psychiater und Florian Sandweg wusste schon relativ früh im Leben, dass er auch etwas im Bereich Medizin machen wollte. Allerdings in einem operativen Fachgebiet. Nach verschiedenen Stationen während der Ausbildung in der Chirurgie, Verbrennungsmedizin, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, Nasen- und Brustchirurgie, übernahm er zusammen mit einer Kollegin die Praxis in Rosenheim, in der er Behandlungen an fast allen Körperteilen anbietet. Wir sprechen heute über eine Patientin, die einen seltsamen blauen Fleck sowie Schmerzen an der Lippe hat, nachdem sie sich diese bei einem Heilpraktiker hat aufspritzen lassen.
Es war eine Frau Ende ihrer 30er, also kurz vor 40, die kontaktierte meine Praxis, rief vorne beim Empfang eben an und ich bekam dann einen Anruf von meiner Empfangshelferin, die sagte, da ist jemand, die hat ein Problem, die hat sich die Lippe aufspritzen lassen und hat jetzt Schmerzen und ist ein bisschen unsicher. Dann habe ich gesagt, sie soll mir die mal reinstellen. Dann hatte ich die Dame am Telefon und die berichtete mir dann eben, dass sie sich am Vormittag bei einem Heilpraktiker mit einem Filler, einem Hyaluronsäure-Filler, die Lippe hatte, also Lippen aufspritzen, sagt man, ne, wollte ein bisschen mehr Volumen haben und war dann dort weggegangen und hatte dann aber festgestellt, dass sie doch Schmerzen in der Lippe hatte und dass sie eine Blauverfärbung sieht in der Lippenschleimhaut und war dann nochmal bei ihm gewesen und er hatte gesagt, das ist ein blauer Fleck, das ist ein Hämatom, das geht wieder weg und hatte sie weggeschickt und sie hatte aber irgendwie keine Ruhe gegeben, hatte im Internet gesucht nach einem plastischen Chirurgen, hatte meine Praxis ausfindig gemacht und hatte angerufen.
Wie ging die ganze Sache weiter nach dem Telefonat?
Also ich hatte dann in dem Telefonat auch den Eindruck, dass sie wirklich beunruhigt ist und dass sie Hilfe braucht und hatte gesagt, sie soll einfach mal vorbeikommen. Es war schon nach 14 Uhr, also bei mir fängt der Nachmittag immer um 14 Uhr an. Und dann kam sie auch bald darauf zu mir in die Praxis und so lernten wir uns kennen, genau.
Als Sie sie kennengelernt haben, was ist Ihnen als erstes aufgefallen und was haben Sie im Weiteren rausgefunden?
Na gut, sie hatte, als sie bei mir jetzt war, schon an der Oberlippe eine Blauverfärbung, die auch so ein bisschen übers Lippenrot nach außen gestrahlt hat. Also die machte nicht Halt an der Lippenrot-Lippenweiß-Grenze. Die Lippe war geschwollen dort auch. Und ich habe das dann getastet, war eine leichte Verhärtung. Und beim Tasten eben konnte ich auch feststellen, dass die Haut, die dann an die leichte Blautverfärbung an der Oberlippe sozusagen im Lippenweiß, also da, wo die Haut eben weiß ist, dort die Haut war anders als die umgebende Haut der Lippe. Sonst, wenn man da auf die helle Haut drückte, wurde die Haut noch ein bisschen weißer und wurde auch nicht mehr rosa danach.
Wie groß war denn dieser blaue Fleck an der Lippe?
Knapp ein Eurostück groß, würde ich sagen. Ist immer ein bisschen schwierig. Also 1,5 Zentimeter, denke ich, sowas im Durchmesser. Ne? Also das ging über das Lippenrot und das geht ja auch über die Lippenschleimhaut sozusagen und nach außen über das Lippenweiß so ein bisschen.
Jetzt haben Sie gerade erzählt, dass die Haut, also nicht nur diese blaue Stelle, sondern auch die Haut drumherum so ein bisschen anders war. Können Sie das nochmal genauer beschreiben, damit man sich das vorstellen kann, was Sie da genau gesehen oder gemerkt haben?
Also die Haut war einfach ein bisschen heller. Das kann man natürlich auch denken, dass es im Anschluss an diese dunkle lila Verfärbung, dass der Kontrast einem dann stärker ins Auge fällt. Aber hierbei hatte ich eben beim Anfassen und Draufdrücken das Gefühl, dass die Haut sich nicht, wenn man sie drückt, nicht wieder schnell rosig färbt. Man nennt das Rekapillarisierungszeit. Und wenn man da nicht sicher ist, dann kann man zum Beispiel auch den Griff von einer Schere nehmen oder von einem Klämmchen. Das ist ja ein rundes Metall in der Regel. Und damit auf diese weißliche Stelle drücken, gucken, wird die Stelle vom Drücken noch etwas heller. Und dann, also man lässt dann los nach dem Drücken und dann sieht man meistens den helleren Abdruck von diesem Metallring, der dann bei einer gut durchbluteten Haut sehr schnell wieder rosig wird und bei eben einer weniger durchbluteten Haut weißlich bleibt. Und das konnte ich bei ihr eben dann feststellen.
Was hat die Dame denn über die Schmerzen berichtet? Das war ja auch eines der Hauptsymptome, warum sie sie überhaupt kontaktiert hat. Wie waren die?
Sie hat es beschrieben wie so einen brennenden Schmerz, stechenden Schmerz, der sich auch intensiviert hatte. Also das war kurz nach der Behandlung losgegangen und der auch einfach nicht nachgelassen hat.
Nun könnte man ja denken, ja, ein bisschen wehtun kann das ja, so eine Lippenbehandlung oder Aufspritzen mit Hyaluronsäure. Einen blauen Fleck gibt es vielleicht auch mal, aber das war schon auffällig in Ihren Augen, oder?
Ja, was mich tatsächlich da alarmiert hatte, war definitiv diese fehlende Rekapillarisierung und diese Weißverfärbung der angrenzenden Haut an das Blau. Also da haben Sie völlig recht, einen blauen Fleck kann man immer haben, wenn man irgendwo mit der Nadel reinpiekst. Das wird ja mit einer Nadel gespritzt in der Regel. Ein Schmerz, haben Sie auch völlig recht. Das Pieksen an sich tut sowieso sehr weh. Manche Patientinnen lassen sich vorher die Lippe betäuben wie beim Zahnarzt. Da kann man so eine Nervenleitungsanästhesie machen. Dann spürt man nichts, aber dann hat man da auch 2 Stunden kein Gefühl in der Lippe und wenig Kontrolle. Oder eben eine schmerzstillende Salbe auftragen. Das mache ich auch immer. Aber der Schmerz sollte nach der Behandlung relativ schnell wieder weggehen. Und das war eben die 2 Zeichen, ein anhaltender Schmerz und eine fehlende Wiederdurchblutung des Gewebes, wenn man das Blut sozusagen rausgedrückt hat. Das waren 2 Punkte, die ich als nicht gut und nicht normal angesehen habe. Das hat mich alarmiert, ja.
Was war denn Ihr Verdacht, den Sie hatten nach Ihren Untersuchungen?
Ich hatte den Verdacht, dass es sich um den Verschluss einer Lippenarterie handeln könnte, der herbeigeführt worden sein könnte durch versehentliches, also nicht absichtliches Injizieren von Hyaluronsäurefiller in eine Lippenarterie. Und dann kann eben das ist ja wie ein Gerinnsel sozusagen, nicht aus Blut, aber dann eben aus Hyaluronsäure, kann sich mit der Arterie quasi fortgetragen werden und die Arterien verästeln sich ja immer mehr und werden immer dünner von ihrem Durchmesser, bis dann eben dieser kleine Hyaluronpfropf stecken bleibt und dann zu einem, wenn man so will, einem kleinen Infarkt von Gewebe führt. Das war mein Verdacht.
Können Sie ein bisschen was über Hyaluronsäure erzählen? Das kennt man ja als Stichwort, gerade bei Lippenaufspritzen ist das vielleicht schon mal einem untergekommen. Aber was ist das für ein Stoff? Was macht er im Idealfall? Er wird ja häufig verwendet. Und was kann eben noch passieren?
Also Hyaluronsäure an und für sich ist ein total gesunder Stoff, den ja unser Körper selbst produziert. Wir selber haben den in verschiedenen Knorpeln, die wir haben. Wir haben den im Bindegewebe, wir haben den auch in der Haut, also in der Subcutis und in der Dermis. Das ist ein Stoff, der Wasser bindet, was im Knorpel wichtig ist, um den Knorpel elastisch zu halten und eben in der Haut auch für die Elastizität sorgt. An und für sich ist dieser Stoff also gar nicht schädlich, sondern sehr positiv, auch für die Bindegewebszellen. Er hilft ihnen, sich gut zu entwickeln und auch ihren Dienst sozusagen gut zu verrichten. Wir haben auch ein Enzym selbst in unserem Körper. Das ist die sogenannte Hyaluronidase. Also das kann diesen Stoff zerlegen. Und in unserem Körper kommt Hyaluronsäure unverkettet vor. Da sind es einfach lange ich meine Eiweißketten, jetzt haben sie mich erwischt, aber ich glaube, es sind Eiweißketten, die halt einfach vorliegen, nebeneinander, nicht verkettet. Und die Schönheitsindustrie sozusagen hat es geschafft, diese einzelnen langen Ketten miteinander zu verknüpfen, sodass ein Gel daraus entsteht. Das wird also, wenn Sie sich vorstellen, das eine ist Honig, das andere ist Himbeergelee, kann man vielleicht sich gut vorstellen. Mm. Unverkettete Hyaluronsäure ist wie ein ganz flüssiger Honig, ist fast wie Wasser. Und eine stark verkettete Hyaluronsäure kann bis zu Gelee-Konsistenz kriegen. Gibt es aber auch verschiedenste Darreichungsformen sozusagen, je nachdem, was man damit erreichen will. Und was will ich erreichen, wenn ich es spritze? Wenn ich eine eher flüssige Hyaluronsäure spritze, will ich vor allen Dingen die Bindegewebszellen damit umspülen, damit sie sich, ich sage jetzt mal, wohler fühlen. Das ist natürlich ein blöder Ausdruck, aber das macht einfach ein gutes Ambiente oder eine gute Umgebung für diese Zellen, dass sie also gut proliferieren, sagt man, dass sie gut wachsen und gedeihen. Oder wenn ich richtig ein Volumen geben will, dann gebe ich natürlich eine verkettete Hyaluronsäure, zum Beispiel um das Lippenvolumen zu vergrößern. Oder auch ich kann auch eine Form, die ich nicht haben will, an der Lippe verändern. Also wenn jetzt zum Beispiel außen die Lippen besonders stark eingesunken, eingekrempelt sind, kann man die wieder ein bisschen nach außen bringen, dass sie wieder mehr Lippenrot zeigen. Ich kann mit festen Hyaluronsäuregelen auch Volumen wiederherstellen, was fehlt. Das wird häufig im Bereich der Jochbeine oder am Kinn oder am Kieferwinkel, Kieferlinie verwendet. Da gibt es natürlich auch negative Beispiele. Kennt, glaube ich, jeder aus Film und Fernsehen. Wenn man das übertreibt, ist das sowohl bei den Lippen als auch sonst wo nicht schön. Es gibt sogar Hyaluronsäure, mit der man am Körper konturieren kann. Wenn jemand mehr Po möchte oder irgendwo eine Delle hat am Oberschenkel, die ihn stört, kann man auch, ist auch zugelassen, kann man auch Hyaluronsäure-Gel für verwenden.
Was sind denn die harmlosen Nebenwirkungen, wenn man eine Hyaluronsäure-Injektion bekommen hat? Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angerissen, bloß dass man das nochmal auseinanderhalten kann.
Ja, also ich bleibe bei dem Beispiel Lippe, oder? Das Harmlose ist natürlich aus jedem kleinen oder aus den meisten kleinen Einstichen, die man dazu macht, wird es ein bisschen rausbluten. Da gibt es einen Trick, man drückt da mit einem Wattestäbchen drauf, dann hat man meistens kein Hämatom. Es kann aber eben ein Hämatom, also ein blauer Fleck, entstehen. Und wenn es ganz blöd läuft, kann das auch richtig mal die Hälfte der Lippe und des angrenzenden Lippenweißes sein. Interessanterweise übrigens sieht man diese blaue Verfärbung aber auch erst später und nicht direkt nach der Behandlung, also gleich im zeitnahen Anschluss an die Behandlung. Also Hämatome, blaue Flecken ist eine harmlose Nebenwirkung. Ärgerlich natürlich für den Patient, Patientin, weil man dann mit doch einigen Tagen blauem Fleck rumläuft. Schwellung ist auch immer zu erwarten. Also eine Lippe, die mit Hyaluronsäure aufgebaut ist, oder wird, die schwillt am nächsten Tag teilweise stark an. Das sage ich den Leuten auch immer. Sowas macht man besser nicht kurz bevor man ein Vorstellungsgespräch oder ein Rendezvous hat, sondern eher in der ungefährlichen Zeit. Manchmal kommt es zu Rötung der Haut, die ein paar Tage anhält. Die Einstichstelle kann sich ein ganz bisschen infizieren, sodass da wie ein kleiner Pustel entsteht. Das ist aber sehr selten, muss ich sagen. Und ganz selten können auch Knötchen entstehen. Das kommt erstens darauf an, in welcher Technik man diesen Filler spritzt und ob man ihn dann dementsprechend auch im Gewebe einarbeiten kann. Und ja, es gibt ganz späte beschriebene sogenannte Granulome. Das sind dann richtig Knötchen, die vom Körper ausgebildet werden, wenn man das Mittel nicht verträgt. Das kann man aber vorher nicht sagen. Das weiß man immer erst später. Und das ist sehr selten. Also das ist äußerst selten.
Nun hatten Sie ja den Verdacht, dass eine Arterie getroffen und verschlossen worden sein könnte. Wenn das so bleibt und dieses Gefäß verstopft bleibt, was passiert denn da im schlimmsten Fall im Nachgang?
Also wenn das Gefäß verstopft bleibt und sich nicht wieder öffnet oder öffnet werden kann, bleibt ja das dahinter geschaltete Gewebe von der Versorgung mit frischem Blut abgeschlossen sozusagen oder also bekommt kein frisches Blut und dann wird ein Gewebeschaden entstehen. Das nennt man erstmal eine Ischämie, also eine Nichtdurchblutung. Und dann die Folge davon ist eine Nekrose. Das ist also das Absterben von Gewebe. Das heißt, die Haut oder das darunterliegende Bindegewebe wird dann trocknet und wird schwarz und wird dann in der Regel vom Körper in einem mehrere Wochen andauernden Prozess durch, der Körper versucht, da neues Gewebe hinzubauen sozusagen. Also es kommt dann zur Neubildung von Bindegewebe und auch zur Neubildung von Haut. In den allermeisten Fällen aber sind das Gewebe, die nicht so schön sind wie die ursprünglichen. Also es wird eine Narbe gebildet. Und wenn man sich das jetzt gerade an der Lippe vorstellt, ist doch ein relativ einzigartiges Gebilde anatomisch mit seiner Rotfärbung, mit einem sehr feinen Haut, mit einer Polsterung. Häufig ist ja da noch so ein kleiner Randwulst an der Lippe. Also all das geht zugrunde und ist dann auch meistens unwiederbringlich verloren. Wenn man viel Glück hat und diese Ischämie, diese Minderdurchblutung oder Nichtdurchblutung nicht vollständig ist, sondern durch einen Gewebekreislauf sozusagen, einen Umweg noch ein bisschen Blut dahin kommt, dann kann man tatsächlich mit Glück davon kommen und es gibt gar keine Narbe oder nur eine sehr unauffällige Veränderung des Gewebes, vielleicht ein bisschen weniger puffy, also ein bisschen weniger gepolstert und ein bisschen verhärtet.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie Sie der Frau ganz konkret geholfen haben, können Sie noch ein bisschen was zum Thema Faltenunterspritzungen, überhaupt ästhetische Eingriffe sagen? Wird das mehr, wird das weniger? Wer macht das? In diesem Fall war das ja ein Heilpraktiker. Was sagen denn die Statistiken dazu?
Also die Statistik sagt einerseits, dass diese Behandlungen zunehmen. Und das sagen auch die Verkaufszahlen derjenigen, die diese Gele herstellen zur Faltenunterspritzung. Und wir von der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, kurz DGEPC, geben ja jährlich eine Statistik der Patientenbefragungen, die wir in unseren eigenen Praxen durchführen, heraus. Und da war über die letzten Jahre eben auch die Spritzenbehandlung mit Filler, also eine zunehmende Behandlung. Haben aber jetzt im letzten Jahr festgestellt, dass in unseren Facharztpraxen die Behandlungen abgenommen haben bei steigenden Verkaufszahlen dieser Fillerprodukte, was uns zu dem Schluss eigentlich nur bringen kann, dass die Behandlungen woanders als in unseren Facharztpraxen durchgeführt werden. Und zwar ist es so, dass Deutschland eine, glaube ich, weltweite Alleinstellung hat, was jetzt die Heilpraktiker und das Heilpraktikergesetz angeht. Da dürfen eben bei uns in Deutschland auch Heilpraktiker diese Behandlungen durchführen. In Großbritannien aber zum Beispiel oder auch in Schweden, glaube ich, dürfen Krankenschwestern diese Behandlung durchführen, wobei mir Letzteres doch noch irgendwie logischer erscheint, weil ja auch Krankenschwestern den Umgang mit Spritzen und Kanülen lernen in ihrer Ausbildung. Zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage ist. Es gibt Länder wie Frankreich, was ich sehr vorbildlich finde. Da dürfen überhaupt nur plastische Chirurgen sowas machen. Da dürfen auch nur plastische Chirurgen ästhetische OPs durchführen. Das wäre natürlich für uns deutsche plastische und ästhetische Chirurgen der absolute, die Traumsituation, wenn man sagt, das dürfen auch nur Leute machen, die die richtige Ausbildung dazu haben. Ich will aber fairerweise auch sagen, dass das, was ich erlebt habe, oder die Patientin, die zu mir kam, die war ja nicht von mir behandelt worden. Das kann jedem plastischen Chirurgen auch passieren. Da muss man wirklich auch die Fairness haben, zu sagen, sowas passiert. Aber man muss es eben erkennen und man muss es behandeln können. Weil wenn Sie nicht wissen, dass Sie ein Blutgefäß versehentlich verstopft haben, können Sie auch nicht die Behandlung durchführen. Und dann erst kann es schlimm werden.
Wie korrigiert man denn diesen Fehler? Da ist ja ein Blutgefäß verstopft und das muss irgendwie wieder geöffnet werden. Wie haben Sie das gemacht?
Also ich habe das gemacht. Da gibt es ein richtiges Protokoll sogar, wie man solche Notfälle behandelt. Ich habe dieses Enzym, von dem ich ganz vorhin gesprochen habe, was unser Körper auch hat, die Hyaluronidase, die können wir Ärzte in der Apotheke bestellen. Ist nicht ganz billig, aber ist ein absolut wertvolles Medikament, wenn es dann eben zu so einem Gefäßverschluss kommt. Dann wird diese Hyalase einfach in das betroffene Gewebe und auch dort, wo man vermutet, dass der Verschluss sein könnte, injiziert. Es wird also nicht in das Gefäß selber injiziert, weil ich ja gar nicht weiß, wo der Vorbehandler hineingespritzt hat und welches Gefäß er vielleicht getroffen hat. Aber selbst wenn ich selber die Spritze gesetzt habe und das den Gefäßverschluss verursacht habe, kann ich nicht sicher wissen, bei welchem, es sind ja meistens mehrere Injektionen, ich die unglückliche Situation hatte, das Gefäß anzuspritzen. Ich habe allerdings einen Vortrag gesehen von einer Gruppe in Holland. Die haben tatsächlich mit ultra auflösenden Ultraschallgeräten dann das Gefäß erstmal dargestellt und haben dann unter Ultraschallkontrolle in das Gefäß reingespritzt und haben dann beschrieben, dass sie also in 100% der Fälle immer eine komplette Remission, also ein komplettes Zurückgehen dieser Minderdurchblutung hatten. Das würde ich sagen, können aber die wenigsten. Also das Protokoll, wo wir alle mitarbeiten, ist einfach, dass wir eine bestimmte Anzahl von Hyalase oder Hyaluronidase, die wird in Einheiten angegeben, injizieren und zwar so lange, bis sich der Schmerz und am besten auch noch die Verfärbung wieder bessern.
Wie genau haben Sie das Mittel denn gespritzt, in welchen Abständen und wie lange und wie viel?
Also ich habe mich dafür entschieden, einen 30-Minuten-Intervall zu wählen. Da gibt es tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Protokolle und habe zunächst 300 IEs, also Einheiten, injiziert. Das sind zwei solche kleinen Ampullen. Die werden aufgelöst auf 2 bis 2,5 Milliliter. Und das ist aber eine Menge, wenn man sich jetzt vorstellt, die Oberlippe ist ja kein Riesenorgan oder keine Riesenregion. Das spritzte ich ein, einfach diffus mit einer dünnen Nadel, kleine sozusagen Mengen, um diese Verfärbung, in diese Weißverfärbung und auch in die Lippe, wo ich vermutete, dass der Thrombus stecken könnte. Dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, habe das Gleiche wiederholt und nochmal eine halbe Stunde gewartet und nochmal das gleiche Prozedere, also jeweils diese großen Mengen von Hyaluronidase eingespritzt. Man muss auch ein bisschen warten, weil man eben das Gewebe sonst ja auch noch mehr abdrücken würde. Also wenn man jetzt zu viel Volumen da reinspritzt, dann allein durch die Spritzflüssigkeit sozusagen wird das Gewebe auch wieder abgedruckt und man kann die Minderdurchblutung dadurch verstärken. Die Patientin war ja eben nach der Mittagspause gekommen. Ich hatte insgesamt 90 Minuten schon jetzt behandelt und nach der dritten Behandlung, nach 90 Minuten sagte die Patientin, sie hat das Gefühl, der Schmerz wird besser. Ich habe trotzdem noch eine vierte Behandlung gemacht. Das sind insgesamt 1200 Einheiten. Insgesamt dann eben diese 10 Milliliter Flüssigkeit, wenn man es mit 2,5 aufzieht. Und da hatte ich dann das Gefühl, nach der vierten Behandlung, also nach über 2 Stunden, dass die Rekapillarisierung auch besser wurde, dass diese Weißverfärbung der Haut, nachdem man die Haut gedrückt hat, sich schneller wieder zurückbildete und es ein kleines bisschen rosig wurde. Habe die Patientin dann noch bis zum Ende der Sprechstunde bei mir behalten, beobachtet und habe sie dann wieder entlassen, weil ich der Meinung war, dass auf jeden Fall der Thrombus jetzt nicht mehr da ist, weil das Gewebe sich ja sichtbar erholt hatte.
Dann sollte man ja im Idealfall eigentlich den Arzt oder die Ärztin im Vorhinein fragen, ob er die Hyaluronidase oder Sie sagen in der Kurzform auch öfter mal Hyalase, oder? Ist dasselbe?
Ja, das ist der, Entschuldigung, das ist der Handelsname, so. Das darf man eigentlich gar nicht sagen.
ob derjenige oder diejenige das im Kühlschrank hat, also einfach um sich sicher zu gehen, na, falls doch irgendein Zwischenfall ist, dann ist der zumindest vorbereitet und kann mir helfen.
Man sollte sowieso fragen, finde ich, bei allem, was man machen lässt und gerade was man ästhetisch machen lässt, wie häufig machen Sie das? Wie häufig haben Sie das schon gemacht? Wie regelmäßig? Na, das ist das Gleiche wie häufig. Und in dem Fall ruhig auch fragen, haben Sie denn eigentlich Hyaluronidase im Kühlschrank? Und das ist übrigens ganz wichtig, weil wir hatten gerade in Deutschland einen absoluten Lieferengstopp. Ich habe heute wieder eine neue Schachtel von meiner Apothekerin bekommen, die mich sofort anrief und sagte, du, Hyaluronidase ist wieder lieferbar, willst du welche? Und obwohl ich noch welche im Kühlschrank habe, also ich würde nicht behandeln, ohne die im Kühlschrank zu haben, habe ich gleich die nächste Schachtel mir da hingelegt. Ich brauche die zum Glück ganz selten. Man muss sagen, wann braucht man sie eigentlich noch? Vielleicht, wenn ich das kurz noch erzählen darf. Wenn dieser Filler, der darf eigentlich nicht wandern, aber manchmal wandert der durchs Gewebe. Zum Beispiel vom Lippenrot ins Lippenweiß und das sieht meistens nicht schön aus. Und ich sehe häufig auch Leute, die haben sich woanders spritzen lassen und kommen dann mit einer aufgequollenen weißen Lippe, also außerhalb des Lippenrots zu mir. Dann kann man sehr schön mit der Hyaluronidase das auch korrigieren, indem man das dort auflöst. Also wir lösen das auch aus ästhetischen Gründen manchmal auf. Und ja, jetzt gab es eben längere Zeit keine in Deutschland.
Die Eingriffe oder Injektionen mit diesen Fillern, das sind ja Füllmaterialien, die Hyaluronsäure, finden ja nicht nur an der Lippe statt, sondern zum Beispiel an Falten. Der Zornesfalte, die ist oben zwischen den Augenbrauen und man sieht immer so ein bisschen grimmiger aus, wenn die ausgeprägt ist. Vielleicht auch an der Nase oder an anderen Stellen im Gesicht. Was kann da denn schlimmstenfalls passieren?
Ja, da kann leider wirklich Schlimmes passieren. Die Nase oder die Zornesfalte sind tatsächlich in vielen Untersuchungen, da werden ja auch immer so Studien gemacht, wie viele Fälle davon auftreten, sind diese Injektionen ursächlich für einen Verschluss der Netzhautarterie. Das heißt, über gewisse Kurzschlüsse oder Umleitungen im Blutgefäßsystem kann so ein Hyaluronsäurepfropf dann tatsächlich das Augenlicht für immer nehmen. Das heißt, dieser Pfropf, der wandert dann hinter den Augapfel an die Netzhaut. Über diese Arterie wird er dorthin transportiert und die Netzhaut wird nicht mehr mit Blut versorgt und man verliert sein Augenlicht. Es gibt auch sehr unerfreuliche Zahlen, dass in dem Fall diese Behandlung mit der Hyaluronidase eigentlich nie hilft. Also es gibt verschiedene Techniken, dass man auch da Hyaluronidase hinspritzen kann, aber das ist in den meisten Untersuchungen, die ich kenne, erfolglos geblieben. Also man sollte als Arzt immer seine Patienten aufklären, dass sowas im schlimmsten Fall passieren kann. Die meisten Menschen sind optimistisch und sagen, bei mir wird es schon nicht passieren und lassen sich dann trotzdem behandeln. Aber wer wirklich sicher gehen will, der spritzt nicht in die Nase und nicht im Bereich der Zornesfalte der Glabella mit Hyaluronsäure.
Und als letzte Frage, fänden Sie es okay, wenn ein Patient oder eine Patientin zu Ihnen kommt und sagt, haben Sie das eigentlich im Kühlschrank?
Die Hyaluronidase?
Mhm.
Ja, absolut. Also ich würde mich sogar freuen über die Frage, weil ich erstens sie mit Ja beantworten könnte und zweitens sollte man als Patient immer kritisch sein und sich informieren und eigentlich auch fragen, wie häufig machen Sie diese Behandlung, egal was man macht, ästhetisch, OP oder Spritzenbehandlung. Wie viele haben Sie davon gemacht und machen Sie das regelmäßig? Das finde ich eine absolut legitime Frage. Die Frage nach Vorher-Nachher-Bildern übrigens, die darf man im Internet nicht zeigen, aber wenn man in eine Arztpraxis kommt, dürfen die gezeigt werden und ich würde mir die als Patient auch zeigen lassen und ich zeige meinen Patienten auch solche Bilder. Ich zeige auch manchmal Bilder von Zuständen, wie es direkt nach der OP aussieht, so eine Oberlidstraffung oder so, dass man dann eben wirklich ausschaut, als hätte man sich geprügelt. Das, finde ich, sollte man auch wissen, bevor man sich auf sowas einlässt.
Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.